Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
Und damit sage ich herzlich willkommen zu Busenfreundin, der Podcast, presented by Rausgegangen, dem Event-Influencer eures Vertrauens für Köln und Umgebung. Mein Name ist Ricarda, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So inzwischen, ich glaube, 57. Episode zu einer Folge heute, die mir sehr am Herzen liegt. Ich bin sehr gespannt, was wir heute erfahren werden, und zwar von unseren zwei Damen, von meinen Gästen heute im Podcast. Herzlich willkommen Ina und herzlich willkommen Lilith. Ina, du bist Projektmitarbeiterin bei den Queer Refugees Deutschland, einem Projekt des Lesben- und Schwulenverbands Deutschlands. Und Lilith, du bist auch Projektmitarbeiterin, aber auch gleichzeitig geflüchtet aus Pakistan aufgrund deiner Homosexualität und jetzt hier in Deutschland wohnhaft. Ja, erstmal herzlich willkommen, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns die Möglichkeit gebt dafür, ja.
Dankeschön.
Gerne, gerne. Ich bin ja sehr gespannt. Also vielleicht nochmal ganz kurz für euch, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Ich bin vor einiger Zeit im Zuge meiner Recherchen zu einem anderen Thema, bin ich auf die Queer Refugees gestoßen, und ich finde es total interessant. Ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass es LGBT-Flüchtlinge gibt. Natürlich gibt es sie, natürlich. Aber das Bild, was einem so durch die Medien weitergegeben wird oder was geprägt wird durch die Medien, entspricht überhaupt nicht dem. Da hat man immer diesen heterosexuellen, sehr jungen Syrer quasi als Geflüchteten vor Augen und eben nicht die Menschen mit LGBT-Hintergrund. Und um dieses stereotypische Bild mal zu hinterfragen, habe ich euch heute eingeladen. Ina, ganz kurz, das Projekt Queer Refugees Deutschland. Was müssen wir uns Laien, die das jetzt noch nie gehört haben, was müssen wir uns darunter vorstellen? Was macht ihr?
Also das Projekt wird ja gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Das ist also eine Art, auch unser Sponsor, und wir setzen das um, was gemeinsam mit dem LSVD geplant wurde. Wir beraten quasi online Anfragen von LGBTQ-Geflüchteten aus der ganzen Welt.
Aus der ganzen Welt?
Ja, genau. Okay. Nicht nur aus Deutschland. Wir führen darüber auch sozusagen Buch.
Ja.
Und die meisten davon sind aber schon in Deutschland und haben auch teilweise sehr spezielle Fragen. Dafür haben wir auch eine Fachanwältin, die sich um außergerichtliche Verfahren kümmert. Dann vermitteln wir Menschen, die Nöte haben, die teilweise echt verzweifelt sind. Da erzählen wir auch nachher nochmal richtig knallharte Storys.
Gerne.
Vermitteln wir zu den Stellen in ganz Deutschland, weil viele landen irgendwo im Nirgendwo und wissen nicht wohin. Die haben keine Schafenstraße wie hier in Köln oder ein Beratungszentrum oder so.
Also ihr seid die erste Anlaufstelle, wenn jemand nach dem Asylprozess quasi nicht?
Nein, eigentlich nicht. Das viele Leute schon davor kommen zu uns.
Ach so, quasi, wenn jemand in seinem Heimatland, in dem Staat, in dem er ist und beheimatet ist und in dem er sich beispielsweise nicht mehr sicher fühlt oder nicht mehr sicher ist, dann kontaktiert man euch schon?
Ja, natürlich.
Ah, okay. Und sagt, hey, ich möchte gerne Asyl in Deutschland beantragen. Bitte helft mir dabei.
Ja, wir haben da ganz heftige Fälle von jungen Lesben, die sagen, meine Familie schlägt mich. Ich soll jetzt schon irgendwie mit 16 irgendjemanden heiraten. So, ich will
Zwangsverheiratung.
Wie komme ich jetzt hierher? Wir können den leider nur im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten aufklären, wie das ist, und erklären ihnen, wenn sie irgendwann mal in Deutschland sind, was dann passieren könnte. Aber das sind wirklich tragische Fälle, die auch leider der internationalen Ungerechtigkeit.
Aber wie könnt ihr denn jetzt, welchen Tipp gebt ihr dann in erster Instanz? Weil ich meine, ihr könnt ja nicht sagen, sucht den Schleuser, sondern ihr könnt ja gar nichts machen. Das ist ja das Hoheitsgebiet des jeweiligen Staates dann. Was sagt ihr denn dann?
Unsere Antworten sind da meistens sehr standardisiert. Wir sagen, wir können euch erst helfen, wenn ihr in Deutschland seid.
Ja.
Und mittlerweile bekommen wir auch viele Fälle, wo wir dann nachfragen, hast du vielleicht andere Möglichkeiten, nach Deutschland zu kommen? Zum Beispiel, es gibt auch viele Studenten, die nach Deutschland kommen wollen und hier weiter studieren wollen. Okay. Aber der Hintergrund ist immer...
Bedeutet aber Geld, ne?
Ja, das Eltern. Bedeutet auch viel Geld. Viele können das auch nicht leisten, aber es gibt auch Fälle, wo die Menschen haben sich hier beworben und die leben jetzt als Studenten oder die arbeiten wie ich. Und die können auch ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität in Deutschland ausleben. So, es ist immer unterschiedlich. Man denkt auch immer oder geht man davon immer aus, dass die Menschen, die nach Deutschland flüchten, die nehmen immer diese Fluchtwege.
Ja, genau, das denkt man so in erster Linie, ne?
Ja, aber nach unserer Erfahrung, es gibt unterschiedliche Wege, nach Deutschland zu kommen. Zum Beispiel, es gibt auch Menschen, die haben schon eine deutsche Person als Gelobter oder Gelobten in Deutschland. Mhm. Und dann konnte diese Person für eine Heirat in Deutschland ein Visum beantragen. Dieser Weg gibt es auch. Das ist auch quasi Flucht, aber durch den Heiratweg.
Mhm. Das muss man an dieser Stelle auch sagen, du bist auch nach Deutschland gekommen, aber du hast hier ein Studium begonnen.
Ja.
Das heißt, du hast hier angefangen zu studieren und konntest dann eben langfristiges Asyl, wie nennt man das, nicht beantragen, sondern erhalten, also Aufenthaltsgenehmigung.
Eine Aufenthaltsgenehmigung?
Genau, ganz klassisch.
Wegen Studium.
Richtig, okay, kein Asyl. Das hast du nicht. Okay.
Ja. Mhm. Ich habe meine Flucht seit 2010 geplant. Ich wollte irgendwo auf der Welt in einem westlichen Land flüchten.
Mhm.
Das war auch der Plan. Und das konnte ich 2012 eigentlich in Deutschland machen können. Und das hatte 2 Jahre gedauert. Ich habe nachrecherchiert, welches Land ist bester Land für mich. In diesem Fall war Deutschland. Deutschland ist nicht so teuer für Studenten auch. Aber die 2 Jahre, die ich dort gelebt habe und auch die Jahre vorher, die waren richtig ein Qual für mich. Ich konnte weder meine sexuelle Orientierung noch meine geschlechtliche Identität ausleben.
Du bist jetzt, das habe ich ja eben nochmal nachgefragt, du bist 32. Das heißt, du bist mit 23 bist du nach Deutschland gekommen. Das heißt, bis zum 23, habe ich richtig gerechnet?
Nein.
Nicht?
Nein. Ich bin gerade 32 Jahre alt.
Ja.
Und als ich nach Deutschland kam, damals war ich 26, würde ich sagen.
Ah, 26, okay. Und dann hast du vor deinem 26. Lebensjahr in Pakistan gelebt.
Ja.
Und das ist natürlich eine lange Zeit. Das heißt, du musstest bis zu deinem 26. Lebensjahr deine geschlechtliche, deine sexuelle Orientierung für dich behalten.
Ja, ich habe ein paar Leute über meine sexuelle Orientierung, sowieso über meine geschlechtliche Identität erzählt. Und dann kam immer diese Ausrede, du darfst das nicht sein. Du bist als Mann geboren, du musst als Mann weiterleben. Und nicht als homosexueller Mann, sondern als ein heterosexueller Mann. Du musst eine Frau heiraten und dann Kinder bekommen. Und ich habe immer...
Aber du bist transsexuell.
Ich bin eine transsexuelle Frau.
Ah, okay. Alles klar. Guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, du bist einfach eine Frau. Ja.
Applaus.
Gut. Toll. Nee, aber das ist ja... Das Krass ist ja, in Pakistan ist ja... ist das ja illegal, ne? Da steht das ja im Strafgesetzbuch. Ich glaube, ich habe was von Artikel 377 gelesen, der sagt, dass es dass homosexuelle oder Aktivitäten zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen verboten sind.
Genau gesagt ist es, alle Sexualpraktikanten, die wieder Natur sind, sind verboten.
Mhm.
Und darunter kommt auch Analverkehr.
Mhm.
Und egal zwischen 2 Männer oder zwischen einem Mann und Frau, das ist illegal in Pakistan.
Das ist illegal. Das ist ja krass an sich. Also, das heißt, du hast alles irgendwie geheim gemacht. Oder beziehungsweise die eingeweiht waren, die wussten das von dir. Aber du konntest ja nicht rausgehen, du konntest nicht Tindern beispielsweise und jemanden auf irgendwelchen Plattformen daten. Was macht man denn dann? Also, was machst du, um deine sexuelle Reize auch auszuleben? Das hat man doch, auch insbesondere als Mann, da sind wir uns mal ganz ehrlich. Oder beziehungsweise als Mann geborener, auch als Frau, aber als Mann geborener auch. Also, was du ja nicht bist, klar. Bist du eine Frau? So. Willst du auch als Frau definiert werden, also bezeichnet werden?
Ja, natürlich.
Oder möchtest du, es gibt ja viele, die sagen, ich möchte als transsexuelle Frau oder transsexueller Mann bezeichnet werden. Du möchtest als Frau bezeichnet
werden. Als Frau bezeichnet werden. Ich habe eine Transition durchgemacht. Ist es jetzt auch hinter mir?
Auch operativ?
Ja, auch operativ.
Oh, beides, auch beide Geschlechts, wie sagt man das, Merkmale? Hast du die anpassen lassen?
Ich habe meine Geschlechtsangleichung OP durchgemacht.
Oh, krass.
Ja.
Oh, krass. Wow. Dann bist du der erste Mensch, dem ich begegne, der das durchgemacht hat. Habe ich nämlich noch nie getroffen. Aber ich habe immer nur davon erzählt bekommen, aber noch nie jemanden getroffen, der es durchgemacht hat. Alles in Ordnung?
Ja.
Großartig. Glückwunsch. Freut mich sehr für dich.
Dankeschön.
Okay, ich bin wieder abgeschwuffen gerade. Okay, also wo kann man seine Reize in Pakistan in dieser Phase ausleben?
Also ich fange das...
Befriedigen, anders.
Ja, also das Ding ist, diese Mobile Apps, mhm, wie Tinder, Grindr, Planet Romeo,
ja, du, die sind eine Geschichte. Du kannst sie alle schon aufzählen, ja.
Ja, ja, ich kann
es gibt auch Stände.
Ja, es gibt auch Stände. Es gibt
du kennst
auch,
ja.
Es gibt auch Hornet.
Hornet, oh ja, stimmt, kenne ich, habe ich auch mal gehört.
Mhm. Ja, es gibt auch OkCupid.
Das ist für Frauen?
Ist für alle.
Für alle?
Mhm. OkCupid ist für alle.
Oh, okay. Viele Lesben sind da.
Ach, guck mal. Liebe Busen-Community, OkCupid, wir haben was Neues am Start. Okay, Entschuldigung. So, da gibt es die Plattform.
Ja, aber diese Plattformen sind seit 2010 oder ich glaube
die gab's seit 2012. Nicht, ne?
Vorher gab es sie den
stimmt,
nicht.
Stimmt.
Und ich bin, wie gesagt, 32 Jahre alt und als ich das erfahren habe, dass ich homosexuell oder transsexuell bin, ich war 17. Hm. Und damals gab es kein Internet in Pakistan auch, nicht weitreichend wie jetzt. Mhm. Und es gab nur eine Möglichkeit und das war, dass man erzählt die Freunde, die Bekannte, die man vertraut. Manchmal bekommst du eine sehr gute Antwort darauf, ja, jetzt alles okay, aber du darfst das nicht ausleben. Wir akzeptieren das, aber das ist eine Sünde. Wir akzeptieren das, dass du anders bist, aber das ist eine Sünde. Das heißt, du darfst das nicht ausleben. Also, aber dann gab es auch Fälle, oder das habe ich auch selber erlebt, dass Menschen hatten mich ausgenutzt.
Ausgenutzt?
Ausgenutzt und Sexualausnutzung.
Was haben die gemacht?
Von Vergewaltigung bis zu, ja.
Wow. Okay.
Ach Gott,
krass.
Mir fehlen jetzt die Wörter.
Ja, alles gut, alles gut. Wenn du eine Pause machen willst, dann sagst du Bescheid. Das ist alles in Ordnung. Alles gut. Also, okay. Es ist kein leichtes Thema, das glaube ich, weil das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, auch Gefühle, die hochkommen, die nicht ansatzweise nachzuvollziehen sind von irgendwem. Okay, dann hast du irgendwann entschieden, ich muss hier weg.
Ja, das war 2010, genauer gesagt.
Genau.
Und das war nicht nur wegen meiner Homosexualität damals, weil ich hatte irgendwann beschlossen, ich lebe weiter als Mann in Pakistan, weil als Frau, du hast überhaupt keine Rechte da. Und als Transfrau, du bist nur als Sexworker dort.
Wow, also du gehst dann tatsächlich auch auf den Strich?
Ja, genau.
Okay.
Und damit kannst du leben. Sonst gibt es keine andere Möglichkeit. Mhm. Seit 2-3 Jahren die Lage von transsexuellen Menschen oder intersexuellen Menschen in Pakistan ist verbessert. Mhm. Aber was verstehen die Menschen in Pakistan unter dem Begriff transsexuell ist anders. Meistens so denken, dass transsexuelle Menschen sind eigentlich intergeschlechtliche Menschen. Und die sind von Natur so geboren, deswegen müssen wir diese Menschen respektieren. Die sind von Gott so erschaffen. Und wenn du sagst, dass du bist ein Mann und du möchtest als eine Frau leben, das ist eine Sünde.
Weil du quasi in das Gotteswerk eingreifst, mehr
genau
oder weniger.
Genau.
Okay.
Der Gott hat das als Mann erschaffen, das, und Gott macht keinen Fehler.
Okay.
Natürlich macht er keinen Fehler. Aber das verstehen viele Leute auch nicht. Und wenn du das geklärst und Aufklärungsarbeit machst, dann sagen sie ja, aber das ist wieder Natur.
Ja.
Und das ist auch ein Skandal. Es gibt Gesetz 377, das sagt, dass alle Sexualpraktikanten wieder Natur sind verboten und du kannst auch im Gefängnis landen.
2 Jahre.
2 Jahre, mindestens.
Oder lebenslänglich tatsächlich.
Bis lebenslang.
Ja.
Stell dir vor, eine Transfrau, die ist nicht operiert, hat keine Vulva und sie macht einen Geschlechtsverkehr, aber Analverkehr.
Ja.
Dann betrifft diese Section 377 auch zu diesem Verkehr.
Ja.
Das heißt, die Transfrau, die nicht operiert ist, kann auch im Gefängnis landen.
Ach, ja, gut, ja.
Das ist ein Paradox in Pakistan.
Ach, okay.
Auf einer Seite sagen wir, es gibt Rechte für transsexuelle Menschen. Das ist eigentlich für intergeschlechtliche Menschen, nicht für richtige transsexuelle Menschen. So diese klassische transsexuelle Bezeichnung, das ist F64 für Transfrauen. Und ich weiß nicht, was
ist. Was ist das für eine Bezeichnung?
F64.
F64, werden die so geführt in irgendwelchen Akten?
Oder? Ja, immer. Ach so. Immer
in Akten. Und F64 ist dann transsexuelle
Frau.
Okay, ja. Okay.
Das ist ihre Aktenbezeichnung.
Ah, okay.
Die habe ich immer von meiner Krankenkasse bekommen.
Ja. Oh, nett. Sie werden unter F64 geführt. Okay, gut. Okay.
Genau. Ja. Zurück zum Thema. Das konnte ich nicht ausleben.
Ja.
Und ich bin auch manchmal in Gefahr gelandet.
Es gibt ja beispielsweise im Iran so Untergründe. Da finden ja total viele homosexuellen Partys und Gay-Togethers statt. Gäbe es das auch in Pakistan? Da gibt es so Orte, wo sich ganz so, das ist so ein offenes Geheimnis, dass da Leute hingehen, weil sie wissen, da kriege ich Geschlechtsverkehr mit gleichgeschlechtlichen Menschen. So, das gibt es da auch.
Das gibt es auch, aber nur in großen Städten.
Ah, okay.
Und das ist durch Mundpropaganda.
Mhm.
Aber jeder ist auch nicht eingeladen zu diesen Partys.
Ja.
Weil es besteht eine sehr große Gefahr, dass die Menschen wurden geoutet. Man darf kein Handy dort benutzen, kein Fotos aufnehmen. Es gibt immer ein Verbot und dann braucht man auch Schutz von Gangster, ich weiß nicht, auch von Menschen, die illegale Handel machen. Weil die können diese Menschen auch dann schützen. Aber dann wieder für es so diese Ausnutzung.
Ja, okay.
Wie ich erzählt habe, ich bin auch zu solchen Partys gegangen, aber dann wurde ich später auch viel ausgenutzt.
Du wurdest erpresst auch dann. Ne?
Richtig erpresst.
Dass jemand sagte, wenn du das jetzt machst, dann werde ich sagen, dass du homosexuell bist.
Und dann wurde ich deiner Familie das erzählen. Und dann landest du im Knast.
Das Krasse ist, ich habe mich ein bisschen auch in die Rechtslage auch Pakistans eingelesen und ich habe gelesen, dass die meisten Gewaltakte gegenüber LGBT-Menschen innerhalb der Familie stattfinden. Also noch nicht mal draußen auf der Straße, sondern innerhalb der Familie. Das heißt Tötungen innerhalb der Familien, Verächtungen, Diskriminierung, Übergriffe, alles in den Familien. Wie war das in deiner Familie?
Also von meiner Homosexualität hatte meine Familie nie erfahren.
Das wissen die heute auch noch nicht?
Nein, heute, jetzt wissen jetzt sie
schon.
Das alles.
Ah, okay.
Jetzt ist alles öffentlich geworden. Aber bis 2015, die wussten das nicht. Und damals war ich schon in Deutschland. Und seit meiner Transition wissen sie das. Und meine Onkel, Bruder meiner Mutter, er hat auch geschworen, dass wenn ich nach Pakistan wieder zurückkehre, würde er mich töten.
Das heißt, du wirst nie wieder nach Pakistan
gehen? Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich werde auch keinen Schutz bekommen. Meine Mutter ist auch, weil Transsexualität sozusagen ist nicht illegal in Pakistan. Mhm. Meine Mutter ist auch zur Polizei gegangen und hat mit dem Chef gesprochen. Mhm. Und er hat meine Mutter empfohlen, bitte sag dein Kind nie wieder nach Pakistan zu gehen.
Was ist denn das für ein Gefühl? Was löst das in dir aus, zu wissen, dass du nie wieder in das Land gehen kannst, wo du geboren wurdest?
Das macht mich traurig, natürlich. Ich vermisse meine Familie sehr. Vor allem meine Mutter und meine Schwester. Die sind auch die zwei wichtigen Menschen in meinem Leben. Die akzeptieren mich, wie ich bin. Und die diskriminieren mich auch nicht. Ja, es ist anders für sie. Es ist wie bei jeder Mutter, würde ich sagen, dass sie hat ein Kind als Sohn und jetzt ist das Kind als Tochter. Das ist manchmal für sie auch ein bisschen schwierig, mich als Frau zu akzeptieren, aber sie versucht es zumindest.
Das ist schon mal der richtige Weg in die richtige Richtung, dass man zumindest immer noch die Liebe fürs Kind nicht aufgibt, auch wenn es schwierig ist und es ein Prozess auch bedarf, ne, durch den man durch muss. Krass. Ina, ganz kurz zu dir, bevor wir gleich wieder auf dich zurückkommen, Lilith. Wann entscheidet man, ich möchte gerne Menschen mit LGBT-Hintergrund helfen, in Deutschland anzukommen? Als Projektmitarbeiterin.
Ja, ich habe das erstmal ganz nüchtern gesehen, dass einfach Bedarfe sind. Ich habe vorher schon als Vorstand des Cologne Prides Politik gemacht und mich lange engagiert und auch im Jugendbereich gearbeitet für junge, schwul-lesbische Geflüchtete. Daher weiß ich um die seelischen Nöte und was die brauchen, sehr gut Bescheid. Und das unterscheidet sich oft doch schon sehr von heterosexuellen Geflüchteten, auch wenn viele Sachen ähnlich sind. Hab viele begleitet, war in vielen Anhörungen, kennen sehr viele Fälle und bin sehr glücklich, dass ich jetzt seit über einem Monat in dem Projekt mitarbeiten kann.
Gibt es eine Flucht oder einen Fall, den du begleitet hast oder den du mitbekommen hast, an den du dich immer erinnern wirst, wo du sagst, boah, das war echt eine Person mit LGBT-Hintergrund, das hat mich echt umgehauen?
Ja, das sind sehr viele. Einmal das von einem meiner besten Freunde und Mitbewohner, vom Ibrahim Mokhtar, der sehr, sehr viel bewegt hier und tolle Sachen macht für Geflüchtete. Aber ein anderer Fall, der auch viel das Versagen von dem System hier erzählt, der ist mir sehr nahe gegangen. Und zwar hat ein junger Mann aus Tschetschenien, der musste heiraten. Ja, das ist so. Auch wenn du schwul, lesbisch bist, die Familienstrukturen, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Hier haben wir Familienvalues verloren, Werte. Ja, aber was in einer Familie oder in einer Clan-Struktur gemacht wird, in anderen Ländern, das ist bestimmt und das bestimmt über dein Leben. Deine Eltern entscheiden, was du machen wirst, wen du heiraten wirst und du hast nicht die Wahl. Und das können sich die Deutschen so schwer vorstellen, die vielleicht mal alle halbe Jahre ihre Oma etwas widerwillig im Altersheim besuchen. Die halten zusammen, das ist wichtig und die ehren die auch. Und dieser junge Mann ist mit seinen beiden Kindern, 2 und 3 Jahre, hier nach Deutschland geflohen und ist dann in Bonn, in Bad Godesberg, in einer Unterkunft gewesen, wo auch Tschetschenen waren.
Also er hat geheiratet in Tschetschenien, ja. Musste heiraten, war aber eigentlich schwul.
Ja, genau.
Und hatte mit dieser Frau auch Kinder, die er mitgenommen hat auf seiner Flucht nach Deutschland.
Ja. Okay. Weil damals haben schon diese Serien angefangen, dass die Regierung schwule Lesben entführt hat und in Camps gesperrt hat und da gefoltert hat. Dann wurden die Familien angerufen und dazu aufgefordert, die Kinder, die dann schon schwerste, heftigste Verletzungen hatten. Ich habe die ganzen Fotos gesehen von den Schlägen und den Folterungen und so. Das sieht echt übelst aus, wenn sie es überhaupt überlebt haben. Und fordern die auf, ihre eigenen Kinder mitzunehmen und die totzuschlagen. Und die machen das auch. Ein bekannter Popstar ist schon verschwunden. Jetzt gerade fängt das schon wieder an, dass Leute seit Anfang des Jahres verschleppt werden, nie mehr wieder gesehen werden in Tschetschenien. Die Russen dulden das irgendwie. Viele fliehen dann auch nach Moskau, können aber dann auch nicht untertauchen richtig, weil die so ein richtiges Schergensystem haben. Die ganzen Exil-Tschetschenen sind auch hier in Deutschland und die melden alle Leute, auch Frauen, die keinen Bock mehr haben, Kopftuch zu tragen oder frei sein wollen, die werden auch verfolgt oder dann verprügelt oder wieder zurück in ihre Heimat verbracht. Und mein Klient, der hatte halt unwahrscheinlich viel Angst, dass das ihm in Deutschland auch wieder passiert. Dann haben wir ihn erst mal Betten besorgt und Spielsachen für die Kids und so und die waren auch schon ein bisschen verhaltensauffällig. Weil natürlich die Kinder das auch mitbekommen, natürlich, was da passiert, ne? Wenn der Vater schwer traumatisiert ist. Und egal, was wir probiert haben, wir haben den nicht aus diesem Heim rausbekommen. Und wir wussten ja, dass die über ihn tuscheln und ihn schon bedrohen und so. Der hat da keinen Schutz gehabt. Wir haben gesagt, der hat 2 kleine Kinder, wir können ihn nach Köln bringen und eine Wohnung besorgen.
In so Ersteinrichtungen heißt das, glaube ich, genau, bei euch, ne?
Ja.
Okay, da wo alle geflüchteten Menschen hinkommen, nachdem sie es nach Deutschland geschafft haben.
Genau.
Okay.
Ja. Und dem ging es auch schlecht, der musste Medikamente nehmen, der war in psychiatrischer Behandlung nach all dem, was dem jungen schwulen Vater passiert ist. Meines Erachtens hätten das auch die Kinder gebraucht, aber haben sie auch nicht bekommen. Und dann haben wir endlich eine Wohnung auch in Köln bekommen und auch mit Zusammenarbeit hier mit dem Flüchtlingsrat, mit Marlene Wahle, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten, auch hier eine kindergerechte Wohnung eventuell gehabt. Und ich bin da hingefahren, weil seine Telefonnummer hat nicht mehr funktioniert da. Ne, ich habe also, und der war nicht mehr da. Und ich so, wo ist denn der jetzt? Ne? Mhm. Dann bekomme ich irgendwann mal eine Nachricht, dass er tatsächlich wieder zurück nach Moskau gegangen ist und da untergetaucht ist, weil er gesagt hat, in Deutschland haben ihn diese Tschetschenen so bedroht mit seinen Kindern, dass er in Moskau untergetaucht, russischsprachig besser leben kann, ne, als hier in Deutschland, wo ihn die deutsche Gesellschaft nicht schützt. Mhm. Und das ist ein basischer, sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir schulen Mitarbeiter der Heime, die Security, die Sozialarbeiter, die Menschen vom BAMF, die Unterkünfte, so, damit eben solche Sachen weniger werden. Mhm. Die Geschichte, ich habe dich jetzt unterbrochen.
Nee, gar nicht, bitte. Ja,
und die Geschichte geht dann weiter. Irgendwann mal, wir waren bei Facebook verbunden und ich habe die so vermisst. Ich habe gedacht, jetzt hast du mit denen so viel gearbeitet. Die waren kurz davor, die Chance zu haben, ne? Aber die waren so panisch, wenn ein Mensch schon zitternd vor dir steht und der sagt, ich habe so Angst hier. Hier ist in der Nacht keiner. Mhm. Was soll ich tun? Wir haben auch sein Asylverfahren positiv, da habe ich ihn begleitet, durchgebracht zum Glück. Der hat alles aufs Spiel gesetzt, mhm, aus Angst, und ich kann ihn so gut verstehen.
Mhm. Ja, wenn du hier bedroht wirst.
Ja, genau.
Das ist aber auch grundsätzlich so, das habe ich auch jetzt im Rahmen der Recherchen gelesen, dass die Wohnheime, dass innerhalb der Wohnheime auch ein wahnsinnig viel Diskriminierung vonstatten geht.
Ja, das ist so. Ich wollte noch
Entschuldigung, ja.
Also es gibt, ist ja auch nicht nur heftig, was wir erleben, ja auch viel tolle Sachen. Mhm. Dann sehe ich auf einmal irgendwann mal bei Facebook ein Bild von ihm, was er mir geschickt hat über WhatsApp. Der ist über ein Notprogramm der kanadischen Regierung.
Och.
Rübergekommen,
ja,
auf die andere Seite,
ja,
des Ozeans, und lebt da jetzt glücklich mit seinen Kindern. Wir schreiben uns hier und da, die sind so aufgeblüht, er schickt mir immer wieder Sachen und ich denke mir so, wow,
ja,
so kann es aber auch gehen.
Natürlich, klar. Ja? Also gut, ist natürlich auch viel Glück dann dabei, ne?
Ja, ja.
Es dahin zu schaffen.
Und nachdem er so viel durchgemacht hatte und auch viele Freunde, die er verloren hatte, die einfach totgefoltert worden sind in den Camps in Tschetschenien, was aktuell wieder passiert.
Wahnsinn, ja? Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Wir wohnen hier wirklich, oder ich meine, wir sind hier in einem Elfenbeinturm, wir können uns frei bewegen draußen, wir müssen uns über nichts Gedanken machen. Das ist auch mal ganz wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen ruft, dass es nämlich nicht überall so ist. Ne?
Und auf deine Frage zu den Unterkünften zurückzukommen, die Leute kommen erstmal in ganz große Zentren hier. Ne?
Ja,
und,
die sind überall, wie viel haben wir in Köln hier beispielsweise?
In Köln eins.
Eine Ersteinrichtung.
Ja, ja, quasi. Genau, okay. Sozusagen. Mhm.
Wie viele sind da? Wie viele Geflüchtete sind da in dieser Ersteinrichtung? Kann man das so im Schnitt sagen?
Das ist immer unterschiedlich. Manchmal gibt es über 200 Menschen.
Mhm.
Wie gesagt, damals 2015, es gab auch in wirklich kleine Erstaufnahmerichtungen so über 1000 Menschen.
Oh, okay, krass.
Manchmal auch 6 Leute in einem kleinen Zimmer.
Ja.
Aber jetzt mittlerweile ist es weniger geworden. Jetzt gibt es auch manchmal eine Person in einem Zimmer.
Okay.
Und alle Einrichtungen sind auch anders, von Größe her.
Mhm.
Manche sind sehr klein, da haben wir weniger Leute, und manche sind auch sehr groß. Und seit letztes Jahr gibt es auch neue Ankernzentren.
Was gibt es da?
Ankernzentren, das ist Ankommencenter.
Ach so, ah, okay.
In Bayern und in Saarland. Und wer plant das noch? Sachsen auch? Sachsen und Sachsen-Anhalt, die haben das auch vor.
Aber es gibt halt große Proteste davon, weil die Leute sind halt quasi wie einkaserniert, haben wenig Zugang zur Außenwelt.
Also was eine Integration wieder schwierig macht.
Richtig.
Ne?
Ja. Und es sind ja teilweise sehr große Zentren, wo natürlich sich Schwule und Lesben nicht verstecken können.
Ganz kurz nochmal zu den Wohnheimen. Da habt ihr die Erfahrung gemacht, dass die LGBT-Menschen tatsächlich vielen Übergriffen ausgesetzt sind. Und kommen die dann auch mit diesen Sachen zu euch und sagen, hey, hier ist mir was passiert? Was passiert denn? Was habt ihr da irgendwie Beispiele, was da mal passiert ist? Was,
ja, ich sage das jetzt befürchten? Mal, weil ich ja die Menschen auch schützen muss. Also
ja, klar.
Sagen wir mal in einem Heim in der näheren Umgebung, wurden ein Pärchen mhm. aus Osteuropa kommt, von anderen Mitbewohnern angegriffen. Der wurde dann ziemlich heftig am Bein verletzt, so, ja. Mhm. Die haben das dann der Heimleitung gemeldet und die ist eigentlich verpflichtet, laut der Statuten in NRW, die zum Schutz von vulnerablen Geflüchteten, also besonders verletzlichen ja. Geflüchteten, ja. wie zum Beispiel alleinreisende Frauen oder Kinder, dazu verpflichtet sind, in solchen Fällen die Polizei zu rufen, haben sie das nicht getan. Anstattdessen haben sie den Wachschutz verstärkt. Und in diesem großen Camp könnt ihr jetzt kaum Schritt tun, ohne dass die Wachschutz hinter denen herrennt. Ne? Mhm. Und die Geflüchteten wussten auch nicht, dass sie ein Recht haben darauf. Und von woher sollen denn die anderen Geflüchteten wissen, die halt Schwule hassen, dass sie das nicht mehr machen dürfen? Mhm. Ja? Dafür haben wir ganz tolle Informationsmaterialien wie Aufkleber und so. Mhm. Und auch ganz große Plakate, wo in mehreren Sprachen draufsteht, was auch in den Heimen aushängen sollte, dass das hier vom Grundgesetz gedeckt ist.
Mhm. Wahnsinn. Ja. Das sind ja nur wenige Beispiele, die oder wenige Geschichten, die ihr irgendwie erfahrt, was in ganz Deutschland irgendwie passiert. Mhm. Wie ist das? Also wahrscheinlich kommen prozentual mehr schwule Männer oder beantragen mehr schwule Männer Asyl in Deutschland als lesbische Frauen. Aber trotzdem kommen auch Frauen, die homosexuell sind, nach Deutschland. Woher kommen die so meistens? Kann man da irgendwas sagen, dass man sagt, die kommen insbesondere aus den islamisch geprägten Ländern oder?
Also die meisten Lesben, die mir begegnet sind, sind aus den islamischen Ländern, ja. Aus Arabien waren gleich 3 am Montag da. Mhm.
Und das ist auch ein Schritt, sich dazu entscheiden, Asyl zu beantragen oder nach Deutschland zu flüchten. Das muss man ja auch dann erstmal für sich so definieren und sagen, so ich weiß, ich bin mir meiner Identität bewusst und ich kann sie hier nicht ausleben, darum muss ich woanders hin. Und das ist ja schon ein großer Schritt. Also gerade in den islamisch geprägten Ländern, wo die Frau ja wirklich eine sehr untergeordnete Rolle inne hat, sag ich jetzt mal, jetzt nicht überall, in allen islamisch geprägten, aber in vielen, da ist das ja schon auch ein Schritt, sich dann so emanzipatorisch vorzubewegen und zu sagen, so ich flüchte jetzt deswegen.
Generell ist der Anteil gesamt an den Geflüchteten von Frauen eigentlich unter einem Drittel. Und das bezieht Aha. sich dann natürlich auf lesbische Geflüchtete ja. natürlich. Die landen dann auch vielleicht mehr bei anderen Beratungsstellen, bei Frauenhäusern mehr mhm. oder Einrichtungen, die mehr für Frauen sind und tauchen auch mehr unter und verstecken sich noch mehr, weil die vielleicht noch ungeschützter und Furcht haben müssen in so großen Einrichtungen wie zum Beispiel Schule. Mhm.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob die auch in diesen Ersteinrichtungen dann untergebracht sind, die Frauen oder in
Leider
Frauen?
Leider ja, auch. Ja. Wir haben jetzt aus Sachsen-Anhalt nochmal einen Bericht bekommen über ja. eine sehr große Erstaufnahmeeinrichtung, wo Frauen drangsaliert worden sind. Ich habe einen Polizeibericht gelesen, eine Anzeige von einer Frau, die derartig heftig sexuell belästigt wurde, dass die da auf keinen Fall mehr zurück will, aber das Gesetz zwingt sie erstmal. Ne? Die sagen dann einfach, ja, aber es gibt doch die Regeln in den ganzen Camps. Hm.
Und, ja, die Frage ist, ob sie auch eingehalten werden.
Ja, wahrscheinlich. Das ist nochmal der Punkt. Ich habe mit einer jungen Lesbe geredet, die ist tough, die wirkt echt klasse, die rennt immer mit so einem kleinen Aufhänger rum, mit so einem Regenbogenfahne, wo sie ein Täschchen dran hat. Und so
also ganz unauffällig.
Schön gegelte ja. Haare sind ja. sie. Und das ist es ja, die sind ja. hierher gekommen, um ihre eigene Identität endlich leben zu können. Dafür, wofür sie zu Hause geschlagen worden sind, vielleicht vergewaltigt, was auch immer. Na, und dann sind sie in so einer Unterkunft, kein Sozialarbeiter in Sicht und die Leute touchen die da an. Na, da ist natürlich auch sehr schambehaftet. Mhm. Ja.
Aber ist das ja. denn so, dass wenn man wegen seiner Sexualität, man macht ja sehr mhm. viele Negativerfahrungen im Herkunftsland, ne? Und dann kommt man in so ein sogenanntes sicheres Herkunftsland wie Deutschland, habe ich mich richtig informiert, heißt das ein sicheres Herkunftsland? Ja, kommt man dann, und kann das theoretisch ausleben alles, aber ist man denn nicht so negativ geprägt mit den Erfahrungen, die man in dem eigenen Herkunftsland gemacht hat, dass man das eigentlich gar nicht mehr will dann in dem anderen Land? Oder laufen die wirklich mit wehenden Flaggen rund und sagen, yes, hier lebe ich's aus?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, Irina Schlauch und ich bringen zusammen ein bisschen Farbe in die Flinterwelt. Mit dem Love is Life Pride Special kommen wir am 29. Juni nach München in den Schlachthof, am 19. Juli ins Karlswerk nach Köln und am 1. August ins Übel und Gefährlich nach Hamburg. Eins meiner persönlichen Highlights wird die Live-Weltpremiere meines ersten Songs sein. Es wird weitere Highlights geben, es wird lustig, deep und selbstverständlich seid ihr mittendrin. Love is Life Pride Special 2024. Tickets gibt's auf eventim.de oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
Ich kann das von
meiner... Das könnte eine Frage für dich sein, stimmt.
Ich kann auch das von meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass als ich nach Deutschland kam, dachte ich mir, je, hier kann ich auch die Regenbogenfahne überall...
CSD.
Ja. So Gay-Parade für mich damals. Und ich dachte mir, ich kann hier eigentlich meine Homosexualität, weil damals hatte ich mich als Frau geoutet, als transsexuelle Frau, kann ausleben, aber das war auch nicht einfach. Mhm. Ich kam vor diese sogenannte Flüchtlingskrise nach Deutschland, aber trotzdem, es gab Hass gegenüber homosexuellen Menschen, es gab auch Hass gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe und vor allem die Menschen, die kein Deutsch reden. Mm. Und die, das war heftig für mich. Ich habe mich nach 6 Monaten unter meinen Freunden, deutschen Freunden, geoutet.
Okay.
Dass ich bin homosexuell. Und das habe ich vorher richtig gut betrachtet, ob die Menschen richtig freundlich sind.
Ob du ihnen vertrauen kannst.
Ob ich die Menschen vertrauen kann. Mm. Und dann war ich auch ein bisschen erleichtert. Dann haben 2 Männer auch sich geoutet. Einer war Transmann und der zweite war ein homosexueller Mann. Und er hat gedacht, ja, das ist alles einfach in Deutschland.
Mhm.
Das heißt, dass für den, das ist keine große Sache. Zum Glück, die sind damit einfach aufgewachsen.
Mhm.
Aber für uns, unsere sexuelle Orientierung oder über unsere geschlechtliche Identität zu reden, kann auch zwischen Tod und Leben entscheiden.
Oh Gott, ja, krass.
Das verstehen viele Leute nicht.
Natürlich bist du dann gehemmt, darüber zu sprechen.
Ja, klar, natürlich. Und dann mich als Frau zu akzeptieren, dafür bräuchte ich noch mehr Mut. Weil als homosexueller Mann...
Auch noch. Also 2-mal Mut, ja, okay.
Weil als homosexueller Mann kannst du dich irgendwie verstecken oder das kannst du nicht zeigen.
Das sieht man auch nach außen hin nicht so.
Ja, nicht so richtig.
Mhm.
Aber wenn du entscheidest, jetzt mache ich meine Transition, dann bekommt das jeder auch mit.
Krass.
Und das war der Schritt, wo ich fast alle Freunde aus meinem Heimatland verloren habe.
Mhm.
Viele auch in Deutschland. Die waren meine Landesmänner und Landesfrauen.
Mhm.
Aber dafür habe ich auch neue Freunde auch gewonnen.
Also muss an dieser Stelle wirklich mal sagen, dass du dich so krass und offen dazu äußerst. Das ist wirklich respektabel. Also, und ich finde auch generell, du sprichst super Deutsch. Ich bin wirklich beeindruckt, dass du so offen heute hier sprechen kannst. Ich glaube, da bist du... das ist wirklich... ich glaube, viele sind da ähnlich wie ich fasziniert von, dass du so mal einen Einblick gibst, was in dir auch vorging. Also das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Also echt Hut ab, muss ich ganz ehrlich mal sagen.
Ja, das Ding ist, weil du das auch gerade erwähnt hast mit Offenbaren oder Ausleben.
Total.
Es gibt ganz viele Menschen auch aus dem Bereich, auch sicher aus dem heterosexuellen Bereich, die reden über gar nichts mehr. Die sind so krank und so traurig und gehen bewusst auch im Fall von LGBTQ nicht in die Szene, weil sie immer noch Angst haben oder leben genauso ein clandestines, geheimnisvolles Leben nur für sich ganz versteckt unter sich, so wie deutsche LGBTQ manchmal auch.
Ja, vermittelt ihr im Grunde, vermittelt ihr auch psychologische, also so, wie heißt es denn, Therapien? Also gibt es Leute, die wirklich Therapien benötigen, weil sie so traumatisiert sind von den Erlebnissen in ihrem Heimatland, dass ihr sagt, also dass ihr die auch vermittelt?
Wir können das verweisen an unterschiedliche Anlaufstellen.
Aber ihr arbeitet nicht mit Psychologen oder?
Wir selber nicht.
Ah, okay.
Das entspricht unserem Projekt auch nicht. Aber wir verweisen die Menschen an diese Anlaufstellen. Erstens und zweitens für alle Trans-Menschen, egal geflüchtet oder nicht geflüchtet, eine psychotherapeutische Behandlung ist notwendig. Würde ich sagen, unter dem Gesetz. Mhm. Die alle müssen eine Therapie durchmachen. Viele mögen das nicht. Ich verstehe vor allem die deutsche transsexuelle Menschen, die sagen, ja, ich kann mich auch selbst identifizieren, dass ich ein transsexueller Mensch bin. Das stimmt auch, aber manchmal braucht man, wie ich, eine Betreuung und eine Behandlung. Mhm. Weil man vertraut das auch nicht. Ich hatte damals mir auch gedacht, vielleicht bin ich verrückt. Warum will ich als eine Frau leben, wenn ich als Mann geboren wurde? Aber um das klarzustellen, braucht man diese therapeutische Behandlung. Oder Begleitung, würde man sagen.
Wann kam das erste Mal der Gedanke für einen Weggang aus Pakistan eigentlich auf bei dir? Gab es einen Anlass, dass du gesagt hast, so, ich glaube, jetzt ist es Zeit zu gehen?
Ah ja, das war, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Wir hatten einen Gouverneur, Salman Taseer.
Ein was?
Ein Gouverneur von Punjab. Ich bin aus Lahore.
Ja.
Das Gouverneur ist wie eine Beauftragte.
Ach so, okay. So, ja.
Das ist Englisch. Und er wurde von seinem Leibwacher ermordet.
Okay.
Weil er hat irgendwas gegen Blasphemiegesetze gesagt. Mhm. Ich bin nicht nur eine Transfrau, ich bin auch eine Atheistin.
Hattest du im Vorgespräch mal gesagt, ja.
Ja, und das Problem ist, Atheismus heißt Todesstrafe in Pakistan. Und wenn das nicht vom Staat eingeführt wird, dann macht jemand anders, wie beim Salman Taseer. Der war eine Beauftragte von Punjab. Von unserer Regierung in Punjab. Und er wurde ermordet. Wer bin ich?
Der auch Atheist. Und der war auch Atheist.
Er war nicht Atheist, aber er hat was gegen die Gesetze gesagt. Die sind
die blasphemisch waren.
Ja, ja. Okay. Gottlästerung-Gesetze in Pakistan.
Ja.
Und das haben die islamischen, fanatischen Menschen nicht richtig gut genommen. Die haben gegen ihn auch Fatwas gegeben. Mhm. Diese Fatwas sind sogenannte islamische Gesetze, das eine Mufti sagen kann. Und er wurde zur Todesstrafe verurteilt.
Ach, okay.
Und das war der Moment, an dem ich mir gesagt habe, jetzt musst du dieses Land verlassen.
Also es ist nicht nur deine Homosexualität gewesen, sondern auch der Atheismus, der dich nach Deutschland gebracht hat.
Genau.
Okay. Ach krass, okay. Jetzt hatte ich eben eine großartige Frage. Was hast du eigentlich studiert hier in Deutschland? Das wollte ich fragen, weil ich mir die ganze Zeit überlege, was könntest du studiert haben?
Also in Pakistan habe ich Bachelor of Geography gemacht.
Oh, okay.
Soziologie.
Ja.
Und
Sociology. Ja, okay.
Ja, Soziologie.
Habe ich auch studiert übrigens.
Das,
ja.
Das ist sehr spannend.
Hast du das hier auch gemacht dann?
Nein, in Deutschland habe ich Umweltwissenschaft studiert. In Bezug auf Klimawandlung und Klimaflüchtlinge.
Wow. Also quasi, wenn Naturkatastrophen dich nötig machen, dass man in ein anderes Land geht. Ja, wenn Holland bald untergeht, ne, dann kommen die Holländer alle zu uns. Da müssten wir dann auch.
Aber dann haben wir weiße Flüchtlinge.
Aber das ist doch gut. auch gut. Sie dürfen jede Farbe haben. Ach, herrlich. Okay. Das ist aber schön. Das ist ein schönes, also sehr zukunftsorientiertes Thema auch. Ja. Okay. Und du arbeitest ja nicht nur als als Projektmitarbeiterin bei den Queer Refugees, sondern du machst ja sicherlich noch irgendwas noch anderes, oder bist du hauptberuflich bei den Queer Refugees?
Ich bin hauptberuflich bei Queer Refugees Deutschland.
Okay. Politisch, ja. Okay.
Aber vielleicht nach dem Projekt mache ich was anderes im Bereich Migration. Okay. Weil ich habe das auch vor, dieses Studium weiter zu fördern. Vielleicht mache ich auch Doktorarbeit irgendwo.
Oh, spannend. Ja, man denkt ja immer die ganze Zeit, dass das nur so ein Ehrenamt ist, ne? Aber es ist tatsächlich eine richtig große Aufgabe, das, was ich so raushöre hier. Ich habe vor einiger Zeit, waren wir eben kurz dran an dem Thema, und zwar der Asylprozess. Also wenn du quasi als Asylbeantragender aus deinem Heimatland in einen sicheren Staat möchtest, wie Deutschland, da gehören ja eine ganze Reihe europäischer Staaten zu, eigentlich alle. Alle Staaten sind sichere Herkunftsstaaten, oder? Man weiß es nicht.
In Europa?
Ja. Eigentlich so gut, ja. Es gibt, glaube ich, keine nicht
sicheren. Alle Schengen-Staaten?
Ja.
Auf jeden Fall?
Ja.
Nicht die ganze Europäische Union?
Nee. Das müsste ich mal nachmachen. Da habe ich jetzt gefährliches Halbwissen. Wüsste ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Also auf jeden Fall sehr viele sichere Herkunftsstaaten, in die Asylbeantragende wollen. Und dieser Asylprozess, das habe ich jetzt mehrfach an vielen Stellen gelesen, der sei so sehr, sehr, sehr schwierig, nennen wir es mal so. Das heißt, ein LGBT-Mann würde gerne Asyl in Deutschland beantragen und muss durch einen bestimmten Prozess. Das heißt, du bist da mit einem Gremium, die dir dann Fragen stellen zu deiner Homosexualität, beziehungsweise testen wollen, ob du wirklich homosexuell bist. Und das bedeutet wiederum, dass die dir sehr unangenehme, intime Fragen stellen und die anhand deiner Reaktionen und den Antworten schauen, ob die valide sind, ob das stimmt. Ist das so korrekt ausgedrückt? Ina nickt.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, seit einiger Zeit, und das finden wir auch sehr positiv, hat ein LGBTQ-Geflüchteter ein Anrecht auf speziell geschulte Übersetzer oder Übersetzerinnen, genauso bei der Anhörung.
Das kann aber sein, dass dieser Übersetzer homophob ist beispielsweise und Sachen nicht übersetzt oder anders übersetzt. Könnte das sein?
Das passiert.
Wir sind jetzt hier bei Günther Jauch. Manchmal. Nicht bei Günther Jauch, wo sind wir denn? Bei Markus Lanz. Hier ist investigativ, sind wir heute unterwegs. Ja, okay.
Also, das Ding ist so, mache das ganz von vorne an. Mhm. Man kommt nach Deutschland und man weiß auch vorher, dass in Deutschland als LGBTI-Mensch hast du Rechte.
Ja.
Und du kannst hier auch wegen deiner geschlechtlichen Identität oder sexuelle Orientierung und deren Verfolgung eine Asyl in Deutschland beantragen kann. Das hast du auch gemacht. Und dann wartest du auf zwei Sachen. Erstens ist Dublin-Verfahren. Das heißt, dass mit welchem Visum...
Dublin-Verfahren, okay.
Mhm. Oder über welches EU-Land bin ich nach Deutschland gekommen.
Genau.
Und das regelt die Verantwortung des Landes,
in das du zuerst eingereist bist.
Eingereist bist oder du hast ein Visum bekommen. Zum Beispiel, ein Mann hat ein spanisches Visum bekommen, aber will in Deutschland ein Asyl beantragen.
Spanien.
Aber Spanien ist nach dieser Regelung verantwortlich für diesen Asylprozess und Asylverfahren. Also, man sagt, dass in einer idealen Fall, man hat ein deutsches Visum bekommen, ist auch nach Deutschland eingereist und möchte hier ein Asyl beantragen. Ich gehe so eine Erstaufnahmeeinrichtung. Mhm. Es gibt auch BAMF-Büros, zum Beispiel in Bochum, in NRW, in Nordrhein-Westfalen. Dort man beantragt das, ich möchte hier ein Asyl beantragen. Und dann von dort wurde man überall in Deutschland geschickt.
Mhm. Du wirst irgendwo hingeschickt, wo was frei ist. Okay.
Es gibt...
In ein Wohnheim.
Ja, es gibt keine Regelung, keine feste Regel, wo man hingeschickt wurde, außer diese saudi-arabischen Menschen, die alle wurden nach Halberstadt geschickt. Mhm. Und dort musste ich dann weiterleben, in diesem Wohnheim.
Wo bist du gewesen?
Ich bin nirgendwo.
Ach so, natürlich, du warst ja gar nicht. Du hast ja studiert. Entschuldigung.
Ich wurde vorgewarnt. Mach das nicht in Deutschland. Es ist gefährlicher.
Oh Gott. Ja.
Noch gefährlicher als in Pakistan. Also, normalerweise die pakistanischen Menschen, die wurden nach Hessen geschickt, Land Hessen, Frankfurt, Gießen, Kassel, überall.
Ach, sagt man, ist das so ein bisschen, dass man pro Land ein Bundesland auswählt? Ja, oder so eine Region in Deutschland? Ach, das wusste
ich nicht. Zum Beispiel die Menschen aus afrikanischen Ländern, viele afrikanischen Länder, die wurden nach Bayern geschickt.
Ah, okay. Warum? Nach welchem Schlüssel funktioniert das? Hat sich da irgendjemand gedacht, so,
wir wissen,
die afrikanischen Kollegen kommen nach Bayern? Das ist ja...
Es gibt keine Regelung. Es gibt keine Regelung.
Okay, einfach
zum Beispiel im idealen Fall, du bleibst weiterhin in NRW.
Okay.
Zum Beispiel, du bist nach Düren geschickt.
Ja.
Zum Beispiel. Dann wohnst du in diesem Wohnheim, bis du einen Termin bekommst wegen deiner Anhörung.
Mhm.
Die erste Anhörung, sagt man das. In dieser Anhörung, nach dem Regel, kannst du für eine sondergeschulte Anhörer oder Anhörerin beantragen. Auch für eine sondergeschulte Dolmetscher oder Dolmetscherin beantragen. Manchmal bekommst du das auch. Es gibt auch nicht so viele Menschen, die wurden für geschlechtsspezifische Verfolgung auch geschult.
Mhm.
Es gibt über 200 jetzt, glaube ich, von BAMF, aber die reichen nicht aus. Dann in dieser Anhörung wurden viele Fragen gestellt. Aber bevor diese Anhörung passiert, manchmal sprichst du auch mit dem Dolmetscher oder die Dolmetscherin und diese Person kommt aus deinem Land oder deiner Region. Und dann bekommst du Ängste. Soll ich über meine Sexualität oder geschlechtliche Identität hier
natürlich
reden?
Ja.
Oder nicht?
Ja.
Und ich habe das mehrmals auch erfahren und durch die Arbeit. Dafür habe ich auch ehrenamtlich dafür gearbeitet. Viele entscheiden dann, nee, ich sage was anderes. Ich rede über meine sexuelle Orientierung nicht. Weil dieser Dolmetscher, er kommt aus dieser Stadt, aus meinem Heimatland und er kennt diese und diese Person aus diesem Stamm.
Mhm. Und er wird es so drehen, dass ich wieder zurück muss.
Ja.
Und dann im schlimmsten Falle sogar getötet werde.
Ja, genau. Und viele Leute kriegen richtig Ängste.
Wow, krass.
Sagen wir mal, die Person ist sehr tapfer und hat keine Ängste gekriegt und hat auch versucht, die Geschichte richtig zu sprechen. Jetzt kann ich auch Deutsch reden. Aber glaub mir, als ich 2012 nach Deutschland kam, ich habe nur Sch und Sch und Sch gehört. Und ich dachte mir, was ist das denn? Ich konnte keine Sprache und du konntest alles sagen und ich würde dich nie verstehen.
Ja.
Ich.
Ist aber, wenn ihr Pakistani redet, Urdu.
Urdu. Es gibt auch andere regionale Sprachen. Zum Beispiel meine Muttersprache ist anders, das ist Punjabi.
Punjab, ah, stimmt. Ja. Kennst du Punjabi MC?
Ja, kenn ich.
Ich liebe ihn.
Ich gehe jedes Mal, wenn ich zum Club gehe, dann sage ich auch, DJ, bitte spiel dieses Lied.
Punjabi MC mit, ah, oh Mist, wie hieß das Lied nochmal, weiß ich nicht mehr. Großartig. Genau, und dieses Vorgehen ist halt dann so schwierig, weil diese Anhörenden oder beziehungsweise die Dolmetscher beziehungsweise eher die dich befragen, auch wirklich intime Fragen stellen zu seinen Sexualpraktiken, habe ich gehört. Oder wie man sich dabei gefühlt hat, als man Geschlechtsverkehr mit einem gleichgeschlechtlichen Menschen hatte. Gibt es da keine Regelung, dass man das nicht tut? Oder gibt es nicht standardisierte Fragen oder so?
Genau diese Fragen sind verboten.
Ach so.
Man darf Leute nicht explizit nach ihren Sextechniken, was sie genau damals in der Vollmondnacht so und so gemacht haben.
Weil es gab ja mal einen Fall vor einiger Zeit, ich glaube in diesem Jahr sogar, und ich habe in einem der ersten Podcasts darüber gesprochen, in Österreich tatsächlich, hatte ein Verwaltungsbeamter jemandem unterstellt, er sei nicht schwul genug. Das kann ja gar nicht sein. Der kann nicht geflüchtet sein aufgrund seiner Homosexualität, der ist nicht schwul genug.
die Schwulen aus den Herkunftsländern, die können genauso macho sein wie hier. Es gibt hier auch viele Schwule, da führt sie nie an, dass er schwul ist, genauso bei Lesben. Wo kann man das denn erkennen?
Ja, das frage ich mich auch immer. Gut. Tatsächlich. Ja,
ja, und ich war
bei manchen erkennt man es.
Ja, ja. Ich war bei vielen Anhörungen dabei. Mhm. Ich hatte vielleicht Glück, die sind sehr sensibel verlaufen. Die können aber dann echt über Stunden gehen. Dann wird immer wieder die gleiche Situation. Wo hast du ihn zum ersten Mal getroffen? Wie war das? Und es ist ja auch gut so, dass der Staat das überprüft.
Damit man deckungsgleiche Aussagen hat und damit es sich nicht, damit derjenige sich nicht widerspricht und damit man sieht, okay, genau. Das ist wasserfest, genau. Was er da sagt. Okay.
Und dann gibt es eine Pause und danach geht das wieder damit los. Mhm. Ne? Damit auch wirklich der deutsche Staat quasi überprüft, ist der tatsächlich schwul, lesbisch oder bisexuell oder was auch immer.
Was ist denn, wenn die sagen, nö? Bist du nicht? Dann wird der Asylbescheid abgelehnt. Man kann aber klagen vom Verwaltungsgericht.
Genau.
So, und das ist dann wieder eine Möglichkeit, dass man sagt, akzeptiere ich nicht, ich bin homosexuell, ich habe Angst, in diesem Land zu leben, ich versuche zu klagen. Dann, wie läuft es dann weiter ab?
Dann ist es am besten, so eine gute Einrichtung zu finden, die wir vermitteln über unser Online-Mapping oder eben über diese vielen Anfragen, die wir haben. Wir haben auch diese ganz tollen Broschüren in ganz vielen verschiedenen Sprachen, die sehr relevant ist für LGBT-Geflüchtete. Mhm. Gibt es auch online. Wir verschicken die tonnenweise deutschlandweit an alle möglichen Einrichtungen auf Anfrage. Und da können die Geflüchteten sich über ihre Rechte informieren.
Ja, ihr Lieben, ihr könnt auch mal drauf gehen. www.queer-refugees.de. Geht mal auf die Website, da könnt ihr euch über alles informieren. Das ist nämlich die Broschüre, die Ina mir gerade hinhielt. Die seht ihr natürlich jetzt nicht, aber auf der Webseite könnt ihr sie einsehen. Das war eine kleine Werbebreak für euch. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Genau, da habt ihr das, verschickt ihr die tonnenweise. Da kann man sich informieren.
Genau, wunderbar. Also das ist auch kostenfrei. Genauso wie wir durch ganz Deutschland reisen. Und da auch Einrichtungen, Unterkünfte, freiwilligen Institutionen oder auch Kommunen, Schulen sensibel mit dem Thema umzugehen. Das ist einer unserer großen Fachbereiche.
Habt ihr so ein paar Zahlen für uns vielleicht auch? Wie viel von den Geflüchteten haben einen LGBT-Hintergrund? Kann man da irgendwas sagen?
Das wird leider vom BAMF nicht erfasst. Das wissen wir selber gerne. Mhm. Aber es kam jetzt eine neue Studie heraus für Köln, dass ungefähr über 10% der Kölner LGBTQ sind. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Geflüchteten nicht nur kommen wegen Krieg oder Unterdrückung oder so, sondern auch wegen ihrer sexuellen Identität, dürfte von, sagen wir mal, 1000 Geflüchteten schon so 100 Menschen aus dem Bereich eventuell kommen, weil ordentlich. Die haben ja noch einen viel höheren Druck, weil sich in vielen Ländern, vor allem auch Südamerika gerade, die Situation wieder verschärft. Mhm. Wir haben letztes Jahr nur 4 Anfragen aus dem lateinamerikanischen Raum. Dieses Jahr haben wir bereits 15 Anfragen im ersten Quartal allein.
Ach, hey, wow.
Ja, ja. Und das ist schon durch diesen Präsidenten Bolsonaro, der mit radikal-evangelischen Kirchen gerade massiv gegen die queeren People hetzt. Die Mordrate unter Trans ist eine der höchsten auf der Welt. Pro Jahr werden da über 200 Transmenschen umgebracht. Da sind jetzt die Schwulen und Lesben noch gar nicht mitgezählt. Denen geht es in dieser Macho-Gesellschaft auch besonders schlecht. Mhm. Und also trans, muss man sagen, ist wirklich eine der am meisten benachteiligte und marginalisierte Gruppe auf der ganzen Welt.
Wahnsinn. Ja. Ja, muss ich das ja mal vorstellen. Es gibt 72 Länder, wir haben 2019, es gibt 72 Länder, wo Homosexualität noch unter Strafe steht, von 194 Staaten, die es gibt. Das ist schon viel, muss man sagen. Das ist schon auch echt sehr viel.
Ja, wir haben ja auch diese tolle Karte, die auf unserer Facebook-Seite.
Die ist jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Facebook-Seite. Auch einfach eingeben, Queer Refugees, und dann seid ihr auf der, seht ihr die jetzt auch, die Gesetze zur sexuellen Orientierung in der Welt. Ich glaube, ich hänge mir die mal auf. Dann führt man sich immer wieder zu Gemüte, wie gut es einem geht. Auch wenn das natürlich niemandem hilft, aber dann schätzt man seine sehr gute Lage umso mehr. Privilegierte Lage, das war das Wort, was ich gesucht habe und nicht ein anderes Wort. Wahnsinn. Ja, es ist erstaunlich. Das ist eine schöne Karte, um das sich mal zu visualisieren. Hatte ich dich schon wieder unterbrochen, Ina?
Nein, das ist doch gut. Wir sind beim Dialog miteinander. Nachfragen ist bei diesem komplizierten Thema.
Ich muss auch echt sagen, ich habe nicht viel im Internet dazu finden können. Warum ist das so? Weil ich habe wirklich viel recherchieren müssen, um so ein paar Sachen und Interviews zu finden, die ich mir mal durchgelesen habe. Aber das ist ein unterrepräsentiertes Thema.
Ja, wir haben auch das Gefühl, dass das auch in der queeren Community selber an Bedeutung verliert. Viele Ehrenamtliche klagen über Spendenrückgang oder dass keine Zimmer oder keine Hilfe mehr zur Verfügung gestellt wird. Aber gerade jetzt, es geht ja erst jetzt für viele Geflüchtete los, ja. Wir können nicht sagen, wir machen das und dann hört man auf halber Strecke auf. Das gilt für alle.
Mhm. Wo kann ich mich denn jetzt als jemand, der diesen Podcast jetzt hört, und das sind ja sehr viele inzwischen, engagieren? Wo kann ich euch unter die Arme greifen? Wo kann ich mithelfen, mitgestalten, mit anpacken?
Also der LSVD hat sicher ein ganz, ganz tolles Spendenkonto. Also der freut sich sicher als Institution. Ich war neulich noch beim Berliner CSD auf einem tollen Charity-Event. Und zur Finanzierung auch vom Büro. Das ist ein Verein, gemeinnütziger, das muss auch alles bezahlt werden.
Also auch einfach mal auf die Seite des Lesben- und Schwulenverbands genau. Deutschland gehen. Spendenkonto ist dort eingerichtet.
Ja. Und auf unserer tollen www.queer-refugees.de Seite ist ein ganz tolles Mapping, auch auf Deutsch. Da könnt ihr auf ganz Deutschland gucken, wo ihr euch in Vereinen engagiert, dass ihr Geflüchtete begleitet, dass ihr Wohnplätze anbietet, was auch ganz wichtig ist, oder Hilfe bei Vermittlung macht oder generell vielleicht Peer-to-Peer mit den Menschen
oder Queer-to-Queer.
Peer-to-Peer ist so eine soziologische
Begriff. Aber, meintest du Queer-to-Queer?
Ja doch, Peer-to-Peer begleitet. Ja,
achso, ich dachte, der Peer-to-Peer-Group kenne ich auch noch aus dem Soziologiestudium. Ich habe alles wieder vergessen, kannst vergessen. Also, naja, gut.
Ja.
Aber das ist eine Wortmeldung, Lilith, bitte, jederzeit.
Ja, und die Menschen können uns auch mit Übersetzung helfen. Wir haben eigentlich einige Sprachen, zum Beispiel Pashto, dann Swahili.
Swahili?
Sind
das so Knacklaute eigentlich?
Ja, genau.
Dann wenn jemand Knacklaute kennt, die brauchen wir jetzt hier. Also meldet euch bitte. Schnalzlaute. Ja, richtig, ja. Genau. Ja.
Pashto, vor allem.
Pashto ist?
Aus Afghanistan.
Afghanistan, okay.
Und westlich Pakistan.
Mhm.
Und dann gibt es auch andere Sprachen, zum Beispiel auch Bangla. Aus Bangladesch.
Ja.
Wir brauchen Menschen, die uns dabei helfen können, vor allem die auch Menschen begleiten können vom Gericht oder beim BAMF bei der Anhörung.
Okay.
Und die können beide Sprachen, zum Beispiel ich begleite auch Menschen aus Punjab, aus Pakistani-Punjab, sowieso aus Indien-Punjab, weil meine Muttersprache ist Punjabi und jetzt spreche ich auch Deutsch, so ich kann beide Sprachen sprechen.
Mhm.
Und dann der Dolmetscher oder die Dolmetscherin, die haben das auch auf Stimmen. Jetzt haben wir auch eine andere Person im Raum.
Mhm.
Und wenn ich was Falsches übersetze, dann könnte diese Person auch melden und sagen, ja, du hast das falsch.
Ach, und überwacht sich gegenseitig. Das ist ja
genau,
wie
genau.
Beim
ich würde sagen, wir brauchen das sehr, weil, wie vorher gesagt, es gibt viele Dolmetscher, die das entweder falsch übersetzen oder die übersetzen das überhaupt nicht.
Ah, okay. Oh, krass.
Und das ist auch wegen Scham, manchmal ist es auch ein Tabuthema für Dolmetscher auch, obwohl es nicht sein sollte, aber trotzdem, wir sind alle Menschen. Und wir haben andere auch Vorurteile gegenüber anderen Menschen.
Ich finde, das ist ein sehr schöner Abschlusssatz, Lilith. Wir sind alle Menschen. Und das finde ich, ist sehr, sehr... Es war eine sehr, sehr, sehr emotionale Folge, finde ich. Ich habe sehr viel gelernt und ich finde, ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und werde mich auch noch mal intensiver bei euch im Verein einlesen, weil ich das ganz toll finde, was ihr macht und weil ich auch denke, dass es ein bisschen unterrepräsentiert ist tatsächlich, die Queer Refugees. Danke, dass ihr heute hier wart und uns Insights gegeben habt zu dem sehr komplexen Thema. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Alles, alles Gute noch in dem, was ihr tut. Und toll, dass es euch gibt. Ihr Lieben, geht doch nochmal auf die Seite, auf unsere Seite www.busen-freundin.de oder auch Instagram gerne, busenfreundin, ich sag hier schon die Kanäle falsch, busenfreundin-podcast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast, wurde präsentiert von rausgegangen.de.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.